Mach aus allem ein Gebet, habe ich meine Predigt mal so mit meinem Arbeitstitel überschrieben. Ich habe vor einer ganzen Weile eine Predigtserie zu Jakobus begonnen. Wer kann sich erinnern? Das ist, glaube ich, gut und gern. War das im Sommer vor einem Jahr. Und ich habe die nie ganz beendet, weil mir da so ein paar Dinge dazwischen gekrätscht sind. Unter anderem einfach, dass dann ein paar Sonntage kamen, an denen habe ich nicht gepredigt und dann war ich im Urlaub. Und da ist die Serie nach hinten so ein bisschen offen geblieben. Und diesen Sonntag ist mir, also das große Überthema im Perikopentext ist Heilung. Es sind also verschiedene Texte zum Thema Heilung. Und da ist mir einer ins Auge gefallen, Jakobus 5. Und da hat was in mir gesagt, du hast diesen Jakobus nicht abgeschlossen. Da habe ich gesagt, okay, ich gucke mir den Text an, ich mache das. Deshalb heute Morgen Jakobus 5, 13 bis 20 und das Thema Heilung. Danach, da kommen noch so eine Handvoll weitere Verse und dann war's das. Also der Jakobusbrief ist fast abgeschlossen dann. Und der Jakobusbrief, der folgt jetzt nicht so stark wie andere Briefe einer inneren Struktur, sondern der hat an vielen Stellen mehr was von den Sprüchen. Also er ist eine Sammlung guter Gedanken und Dingen, die dieser Jakobus weitergeben möchte. Und gemeinsam, finde ich, ist diesen Gedanken, dass sich Jakobus immer wieder so um diese Frage bewegt, wie sieht das jetzt eigentlich theoretisch aus? Also was ist der geistliche Überbau der ganzen Angelegenheit und wie wird das praktisch? Und immer wieder verschränken sich so diese zwei Ebenen, so das, was passiert eigentlich bei Gott und was passiert jetzt eigentlich bei uns? Was ist geistlich und wie drückt sich das aus? Und wenn wir um gelebten Glauben ringen, dann kommen wir, glaube ich, am Jakobusbrief genauso wenig vorbei wie zum Beispiel an der Apostelgeschichte, die auch von gelebtem Glauben spricht, oder an den Evangelien oder am Timotheusbrief. Und hier in diesen Versen 13 bis 20, da habe ich das Gefühl, da legt dieser Jakobus nochmal so sein Pastorenherz offen. Da geht es um praktisches Gemeindeleben. Konkret geht es um diesen ganzen Kontext von Heilung und Heil. Und den Umgang damit. Ich lese uns die Verse mal. Geht es jemandem unter euch schlecht? Könnte man ja direkt auch ein Fragezeichen dran machen. Geht es jemandem unter euch schlecht? Jakobus, so bete er. Hat jemand Grund zur Freude? So singe er Gott ein Loblied. Ist jemand unter euch krank? So rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen ihm im Namen des Herrn mit Öl salben und über ihn beten. Und das Gebet des Glaubens wird den Ermatteten retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, es wird ihm vergeben werden. Bekennt also eure Sünden einander und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag die Fürbitte eines Gerechten, wenn sie inständig vorgebracht wird. Leidet jemand unter euch? Es ist jetzt blöd, sich an der Stelle zu outen, ja? Aber leidet jemand unter euch, der bete? Ich finde, Jakobus beginnt hier nicht am leichtesten Ende seiner Aufforderung, sondern am schwersten. Leid hat immer die Nebenwirkung, dass wir uns um uns selbst zu drehen beginnen. Das ist wunderbar zu beobachten bei unserer kleinen Tochter, die jetzt zum Glück gerade draußen ist und nicht mitkriegt, dass ich sie einfach hier als Anschauungsobjekt verwende. Die, wenn sie nachts aufwacht, schreit. Weil sie Hunger hat. Und dann schreit sie. Und dann heult sie und dann tobt sie. Und dann ist es auch überhaupt keine Option, dass der Papa nebendran liegt und versucht, sie zu beruhigen und ihr tätschelnd den Kopf tätschelt. Das hilft gar nichts. Ja? Tagsüber funktioniert das. Sie ist wach, sie quengelt, der Papa nimmt sie in den Arm, alles gut. Nachts, sie wacht nur halb auf, aber sie hat Hunger. Und dann heult sie und dann tobt sie. Und dann ist sie auch nicht so einfach zu beruhigen. Und da hilft die Stimme vom Papa gar nichts. Da hilft nur Mama. Und psychologisch habe ich gelernt, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich bin kein Psychologe, dass kleine Kinder noch nicht in der Lage sind, zwischen Persönlichkeit und Welt zu trennen. Also das heißt, nicht sie sind hungrig, sondern die Welt ist hungrig. Also wenn die nachts aufwachen, dann ist einfach alles Hunger. Muss ein schlimmes Gefühl sein. Oder die ganze Welt ist traurig oder die ganze Welt freut sich. Das kann man ja bei kleinen Kindern auch gut beobachten, dass man das Gefühl hat, die Welt ist wunderbar. Und sie lachen und alles ist schön. Und sie verbalisieren genau dieses Gefühl. Und wir Erwachsenen sind da viel objektiver, aber ich glaube, dass im Leid unsere Welt genauso funktioniert. Nicht wir leiden, die ganze Welt ist Leid. Und wir können natürlich, wir haben gelernt, wenn wir nachts aufwachen, ja, dass es einen Kühlschrank gibt und wenn wir keine Fehler gemacht haben, dann haben wir da vielleicht auch Milchschnitten eingekauft und dann wachen wir auf und dann gehen wir zum Kühlschrank und dann entscheiden wir uns für den gesunden Apfel. Manchmal zumindest. Und es bringt nichts, das wissen wir auch schon, ja, dass wir im Bett liegen und einen Zornanfall bekommen und wild rumschreien. Die Milchschnitte kommt nicht zu uns. Ich meine, es ist im Fall von Lia vielleicht anders, ja. Aber wir haben gelernt, dass es bestimmte Muster gibt, die helfen uns. Und deshalb haben wir auch gelernt, dass es uns nicht weiterbringt, wenn die ganze Welt einfach nur Hunger und böse ist. Das funktioniert, glaube ich, bei Leitsituationen, die wir einordnen können. Aber das ist nicht ganz so leicht bei Leitsituationen, die wir nicht einordnen können. Und ganz schnell leiden wir und unsere Welt ist Leid. Und vielleicht kennen wir das aus anderen Situationen als Erwachsene. Zum Beispiel, wenn wir verliebt sind. Und die ganze Welt ist rosa. Ja, die ganze Welt ist rosa. Sogar unser nörgelnder Nachbar. Ich glaube, an den Rändern unserer Emotionen fehlt uns manchmal auch der Blick über den Tellerrand unserer Gefühle. Dass wir sagen könnten, ich kann das jetzt gerade einfach mal objektiv einordnen und sagen, das ist meine Welt oder das ist dieser Teil und dieser Teil tickt gerade anders. Das ist nicht alles. Es gibt Momente, da ist das alles. Und ich glaube, genau in diese Situationen rein spricht Jakobus, nicht böse gemeint. Das ist ja kein Ratschlag im Sinne von, so mach das und jetzt hör gefälligst auf zu jammern. Wende dich damit doch bitte an Gott. Sondern das ist ein Blick mal über den Horizont. Leidet jemand unter euch, der bete. Mach nicht die Augen zu und schrei. Tritt nicht aus der Beziehung, die dich am meisten halten kann, raus. Leid kann uns immer auf Gott werfen oder es kann uns von ihm wegziehen. Und das eindrücklichste Beispiel, finde ich, ist Jesus im Garten Gethsemane. Der unsäglich leidet. Und seine Welt schrumpft in diesem Moment zusammen, weil die Jünger schlafen. Und er würde vielleicht gerne in einen größeren Kontext reintreten und sagen, ich suche mir andere und bete mit denen zusammen, aber die schlafen. Und er selbst kämpft und die Angst, die greift nach ihm. Und er formuliert seine Bitte, seinen innersten Wunsch, hey, Herr, wenn es dir möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber er sagt, hey, aber dein Wille, nicht mein Wille geschehe. Und er stellt sich in diese Beziehung mit Gott. Ist jemand guten Muts? Anderes Ende. Der singe Psalmen. Warum das jetzt? Ja? Warum ist ihm das so wichtig, dass er meint, er müsste beide Ränder betonen? Weil das Lob Gottes in guten Momenten die Kehrseite derselben Medaille ist. Weil wenn alle Bedürfnisse erfüllt sind, dann schrumpft die Welt nicht auf uns zusammen, sondern die Welt wird flach auf dieses Glücksgefühl hin. Ist doch alles gut. Ich brauche doch nichts anderes. Und Jakobus hat auch diesen Rand im Blick und sagt, hey, wenn es dir total gut geht, dann genügt dir nicht. Dann wisse, dass alles, was du hast, aus Gottes Hand kommt. Und wer singt, wer Gott anbetet, der stellt sich damit in den Lobpreis einer ganzen Schöpfung. Die singt nämlich sowieso schon. Und die scheint im Gegensatz manchmal zu mir um ihren Schöpfer zu wissen. Okay, das sind zwei Extreme, ja, die Jakobus hier mal eben in einem Vers abhandelt. Aber das Leben mit Gott spielt sich ja oft genug so auf der Autobahn meiner eigenen emotionalen Mitte ab. Also es gibt Dinge, die sind super, es gibt Dinge, die sind gerade nicht so super und ich bin irgendwo dazwischen. Und ich glaube, immer dann, wenn wir eines dieser beiden Extreme streifen oder wenn es uns voll gefangen nimmt, das sind die Momente, in denen wir auch maximal wachsen. Und dann gibt es Menschen, die gehen so weit und sagen, ja, wir müssen doch mehr in eines von diesen Extremen rein. Wir müssen doch mehr Glück ausstrahlen, nur noch ganz da drin baden, nur noch ganz in diesem Extrem leben. So. Und dann gibt es Menschen, die sagen, wir müssen auf der anderen Seite hin. Wir müssen leiden, mehr leiden. Wir müssen jetzt mal um Verfolgung beten. Das macht Jakobus hier nicht. Und ich finde, er macht es genau richtig. Er sagt weder, ihr müsst das eine extrem pushen, noch sagt er, ihr müsst das andere extrem pushen. Er sagt, da wo ihr steht, das was ihr erlebt, bringt es vor Gott. Da wo ihr gerade drin seid, da nehmt Gott mit rein und klammert ihn da nicht aus. Er sagt nicht, such die Verfolgung, damit du wieder beten kannst. Aber er sagt, wenn du leidest, bete. Er sagt auch nicht, wenn es dir gut geht, lass dich auf ein Mittelmaß zurechtstutzen. Weil Heiterkeit steht Christen nicht gut zu Gesicht. Sondern er verweist uns vielmehr in allen Lebenslagen über diesen Tellerrand zu blicken und Gott zu ehren. Ist jemand unter euch krank? Da würden jetzt wahrscheinlich einige Hände hochgehen. Wie können denn Christen überhaupt krank sein? Und ich glaube, für die Gemeinde ist das an vielen Stellen damals genauso eine Anfechtung wie für uns heute, diese Frage. Gott, ich bin doch eines deiner Lieblingskinder. Warum ich? Und ich glaube, das steht in einem, innerbiblisch steht Krankheit immer in einem engen Zusammenhang mit menschlicher Sünde. Und wenn Paulus in Römer 6,23 betont, der Sünde sollt ist der Tod, dann können wir uns auch als neugeborene Christen nicht an diesem Prinzip vorbeischieben. Wenn wir nicht leben, bis der Herr wiederkommt und er nicht auf die Idee kommt, uns zu entrücken, dann werden wir sterben. Keinen ewigen Tod. Unsere Seele wird auferweckt und sie wird vor Gott stehen. Aber unser Körper, unser Leib ist dem Verfall unterworfen. Und es besteht ein Zusammenhang zwischen Sünde und Tod. An manchen Stellen ist der logisch erklärbar, an anderen Stellen ist es nicht. Wenn wir Gottes Schöpfung nicht wie aufgetragen schützen, sondern zerstören, dann sägen wir natürlich an dem Ast, auf dem wir in dieser Welt noch sitzen. Ja, der Zusammenhang, der leuchtet, glaube ich, ein. An manchen Stellen ist der Zusammenhang auch ein bisschen besser verborgen. Dass uns zum Beispiel Geiz, Wut, Angst oder Unvergebenheit sowohl in unserer Gottesbeziehung schaden, als auch krank machen. Ist logisch, außer es geht um meine Unvergebenheit, dann trage ich die trotzdem weiter. Kennt ihr das Problem? Zwischen Wissen und Tun? Und an manchen Stellen ist dieser Zusammenhang unsichtbar oder er ist an manchen Stellen auch direkt einsehbar. Was er definitiv nicht ist, ist umgekehrt zu deuten. Also du bist krank, also muss in deinem Leben auch Sünde sein. Krankheit wird sonst ganz schnell zu persönlichem Verschulden oder zu einer persönlichen Abstrafung Gottes. Gott Gott entbindet uns nicht aus dem Zusammenhang, dass eine gefallene Welt zerfällt. Und er entbindet uns nicht aus dem Zusammenhang, dass wir, auch wenn wir neu geboren sind, auch wenn wir Christen sind, noch einen Leib haben, der sterben wird. Auch Christen werden krank, trotz Jesaja 53,4, er hat unsere Krankheit getragen. Stattdessen gibt er uns die feste Zusage eines kommenden Reiches, in dem der erste Tod und der Zerfall keinen Platz mehr haben werden. Keinen Platz mehr dem Tod, keinen Platz mehr dem Schmerz, keinen Platz mehr Trauer und Tränen. Aber wenn Jesus nicht davor wiederkommt, dann gibt es irgendwann mal Grabsteine mit unserem Namen drauf. Mit dem zweiten Kommen Jesu werden alle Folgen der Sünde endgültig beseitigt. Selbstverständlich schließt es nicht aus, sondern es schließt ein, dass Gottes Reich unter uns angebrochen ist. Selbstverständlich schließt es nicht aus, sondern es schließt ein, dass Gott heilt. Und mehr als das, immer wieder betont Jesus auch, dass Gott bereit ist, uns mehr zu geben, wenn wir bereit sind, ihn zu bitten. Und auch die Kranken sind an einer Grenze des Lebens, wie die Leidenden, wie die Fröhlichen. Weil schnell sind sie aus den Augen, aus dem Sinn. Und wieder bin ich in einer Situation, in der meine Welt schrumpft. Wenn ich krank bin, okay, ich bin nah zum Leid, ja? Und ich habe gerade schon gesagt, der Leidende dreht sich gerne um sich selbst, zumindest zu meiner Erfahrung. Aber der Kranke, der hat noch eine Dimension dazu. Er ist oft automatisch ausgestoßen aus der Gesellschaft, also aus der Gemeinschaft. Insbesondere dann, wenn es irgendwie ansteckend ist. Oder wenn er nicht kommen kann. Oder wenn er nicht die Kraft hat. Das ist nicht verwerflich. Er kann ja nichts dafür. Aber es ist halt auch nicht hilfreich. Und schnell sind die Kranken in der Gemeinde ausgegrenzt. Und interessant ist hier die Perspektive, die Jakobus aufmacht, dass er sagt, der rufe die Ältesten zu sich. Warum ausgerechnet die Ältesten? Liegt da der besondere Segen drauf? Ist das ein geistliches Prinzip? Ich glaube, dass es an dieser Stelle um erfahrene Geschwister im Glauben geht. Das dürfen die Ältesten sein, aber ich glaube, es müssen nicht die Ältesten sein. Es ist ja eine sehr junge Gemeinde. Und die sagt, such dir jemand im Glauben, such dir so einen Vater. Such dir so eine Mutter. Such dir jemand, der dich begleiten kann in dieser Phase. Einen Ältesten. Und wenn wir uns den weiteren Verlauf ansehen, dann gibt es für mich Sinn. Seid füreinander da. Laut 1. Korinther 12,28 ist Krankenheilung ein Charisma, eine Gnadengabe, die nicht alle Christen im selben Maß bekommen haben. Das heißt, es gibt durchaus Leute, wo ich sagen würde, ja, die sind da vielleicht tatsächlich gesegneter. Warum? Ich weiß es nicht. Da müssen wir Gott fragen. Aber da funktioniert es vielleicht besser, öfter. Der Heilige Geist sagt, ja, dir gebe ich das. Und gleichzeitig sind Gaben immer etwas, was unverfügbar ist, was Gott gibt und nimmt, was sich nicht steuern lässt. Ich heile gar niemand. Ihr auch nicht. Keiner von euch. Ich heile niemanden. Gott heilt. Alles, was wir tun können, ist Gott darum zu bitten. Und gleichzeitig macht hier Jakobus schon wieder einen viel größeren Kontext auf und sagt, es geht überhaupt nicht nur, in Anführungszeichen, ja, ich will es nicht abwerten, nicht nur um Heilung, sondern es geht um diesen Kontext Seelsorge. Und Jakobus nimmt hier die Gruppe der Kranken ein bisschen in die Pflicht, wenn er sagt, lasst für euch beten. Lasst für euch beten. Ich brauche manchmal jemanden, der mir sagt, zieh dich bloß nicht mit deinen Themen in deine Ecke zurück. Wir brauchen dich hier. Und ich bin gleichzeitig jemand, dem das unangenehm ist, wenn es jemand macht. Das kennt ihr vielleicht auch. Wenn mir jemand sagt, hey, es bringt überhaupt nichts, dass du damit schmollst, dann schmoll ich erst recht. Ich weiß trotzdem, dass es richtig ist. Und ich glaube, das ist das, was Jakobus hier an dieser Stelle auch tut. Dass er sagt, es bringt niemand was, wenn du dich in deine Ecke zurückziehst. Es löst die Sache auch nicht. Zieh dich nicht zurück. Und mit derselben Selbstverständlichkeit, mit der ich zu einem Arzt gehen kann und darf und soll, kann ich auch für mich beten lassen. Und jetzt wirft Jakobus hier noch ein interessantes Phänomen auf, nämlich die Krankensalbung. An vielen Stellen im Neuen Testament haben wir die Handauflegung ansonsten. Hier haben wir die Krankensalbung. Und ich glaube, er spricht hier in einem total starken Zusammenhang von Zeichenhandlungen und von Segen. Was ist denn Salbung? Wenn wir ansonsten schauen, wo gesalbt wird. Messias, der Gesalbte. Der, auf dem Gottes Geist ruht. Vorher galten die Könige als die von Gott Gesalbten und damit als die Berufenen und Bevollmächtigten und gleichzeitig auch als die, wo es hieß, pass du auf, du hast eine Aufgabe bekommen. Bleib du an Gottes Willen dran, führ du das Volk weise. Die Hohenpriester wurden gesalbt. Und vom Messias spricht die Bibel ganz klar zum Gesalbten Gottes. Ein Herrschaftstitel. Du stehst klar im Herrschaftsbereich Gottes. Du bist mein Gesandter. In dieser Salbung wird eine unglaublich starke Zusage, finde ich, deutlich. Und deshalb finde ich das eine gute Praxis. Du gehörst in mein Reich. Du gehörst in mein Reich. Und das Gebet des Glaubens wird den Ermatteten retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, es wird ihm vergeben werden. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit, aber kein unmittelbarer. Und es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit, aber nicht immer der, den wir sehen wollen. Vor allem dann nicht, wenn wir eine einfache Erklärung finden. In erster Linie besteht der Zusammenhang alter Mensch, neuer Mensch. Vergänglicher Leib, ewige gerettete Seele. Und in Johannes 9,2 fragen die Jünger, Rabbi, wer ist schuld dran, dass dieser Mann hier blind geboren ist? Wer ist schuld dran? Wir leben in einer Kultur, die immer gut darin ist, die Schuldfrage zu stellen. Das ist lustig, weil mit der Schuldfrage ist eigentlich erstmal noch überhaupt nichts gelöst. Ja, wir haben dann einen Schuldigen gefunden, ja und jetzt? Ganz oft ist es so, dass der Schuldige dann übrigens nicht zahlen kann, weil die Schuld viel zu groß ist. Weil er bankrott ist oder weil sich das nicht wieder gut machen lässt oder was weiß ich, ja? Aber wir haben den Schuldigen gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Das machen die Jünger hier auch. Die fragen, Rabbi, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind geboren ist? Ist es er oder sind es seine Eltern? Ganz logisch. Viel mehr Optionen bleiben ja nicht. Vielleicht könnte es noch seine Katze sein. Der Zusammenhang scheint für sie hier so glasklar zu sein, wie er das für uns manchmal nicht ist. Und Jesus ist hier sehr deutlich an der Stelle, wenn er sagt, hey, keiner davon. Sondern er ist krank, damit sich Gottes Werk offenbart an ihm. Wow, wie krass ist das denn? Wie heftig ist das denn? Dass Gott sagt, hey, dass Jesus sagt, hey, so einfach ist es nicht. Da ist kein einfacher Zusammenhang. Sondern er ist krank, damit sich Gottes Herrlichkeit an ihm offenbart. Nicht jede Krankheit geht auf Sünde zurück und schon gar nicht auf persönliche. Und doch besteht ein Zusammenhang im Neuen Testament an ganz vielen verschiedenen Stellen zwischen Heil und Heilung. Und das sehen wir zum Beispiel bei dem Gelähmten, den die Freunde zu Jesus durch das Dach runterlassen. Ja, ihr kennt die Geschichte so grob. Da sind ganz viele Menschen, Jesus heilt. Großes Gedränge, er ist in einem Haus. Die Freunde kommen nicht zu ihm durch, also beschließen sie einfach mal, sie decken das Dach ab und lassen ihn durch das Dach runter. Und was macht Jesus? Der vergibt ihm seine Sünden. Der vergibt ihm seine Sünden. Hier wird etwas neu in diesem Gelähmten. Und Jesus weiß das. Und er weiß, dass das nötig ist. Und wenn wir von außen drauf schauen, dann würden wir sagen, das ist selbstverständlich, dass du Heilung brauchst, körperliche. Aber wir brauchen das andere mindestens genauso sehr. Mindestens genauso sehr. Nee, wir brauchen das andere. Und wenn die Heilung dazukommt, ist es schön. Was hier geschieht, wir bleiben hier immer im Bereich der Unverfügbarkeit Gottes. Jesus heilt. Nachdem er gesagt hat, hey, was ist denn jetzt schwerer, die Sünden zu vergeben oder zu heilen? Na gut, dann heile ich halt noch. Wir bleiben im Bereich der Unverfügbarkeit Gottes. Und Jakobus bleibt es auch. Und er formuliert kraftvoll und nachdrücklich, weil er weiß, Gott lässt uns nicht allein. Und er spricht hier in einen größeren Kontext. Der kann Heilung, körperliche Heilung, beinhalten. Er muss es aber nicht. Also er spricht hier von Sozo. Sozo heißt zunächst retten. Also nicht heilen. Zunächst retten. Genauso wie aufrichten. Manche Bibelübersetzungen übersetzen an der Stelle auch mit aufrichten. Ja, aufrichten klingt nach ein bisschen wenig. Das klingt so, ob man nach einmal auf die Schulter tapsen und dann Mist, eingeschlafen. Wieder aufgerichtet. Ja, die Perspektive dahinter ist, glaube ich, wesentlich größer. Es ist ein Heilszusammenhang. Es geht hier ja um Christen, die für Christen beten. Der diese Christen daran erinnert, dass sie neu geboren sind. Der sie daran erinnert, dass sie einen liebevollen Vater haben. Der sie daran erinnert, dass ihnen ihre Sünden vergeben sind. Der sie an das Heil erinnert. Und an die Perspektive und Zusage, die sie als Christen haben. Und dann kann das Wort Sozo ganz klar körperliches Heil beinhalten. Kann es. Muss es aber nicht. Also Heil und Heilung verlaufen hier umgekehrt parallel. Und das ist auch das Schema, was ich bei Jesus immer beobachten kann. Die Freunde lassen diesen Mensch durchs Dach runter und Jesus spricht ihm erstmal Heil zu. Nicht Heilung. Aber er heilt ihn auch. Jesus spricht mit Zachäus, ich häng gerade. Der andere Zöllner. Levi, danke. Genau. Jesus lädt Levi in sein Haus ein. Es passiert eine komplette Veränderung von dessen Leben. Ich weiß nicht, über was die genau reden. Aber es hat zur Folge, dass dieser Levi seine Prioritäten alle komplett umdreht. Und dann kommen die Pharisäer und sagen, sag mal, warum gibst denn du dich eigentlich mit dem ab? Und dann sagt Jesus, hey, nicht die Gesunden bedürfen eines Arztes, sondern die Kranken. War der Levi jetzt krank? Der Levi, der war krank. Der Levi, der war krank. Weil hier öffnet sich auch die Perspektive von Heil und Heilung. Und das Erste, was er braucht, ist Heil für seine Heilung. Als der Gelähmte nach Jesus ruft, hab Erbarmen, tritt Jesus zu ihm und fragt ihn, was willst du, dass ich dir tue? Okay, Jesus, der Typ ist gelähmt. Die Frage ist nicht so einfach. weil Heil immer zwei Ebenen hat. Körperliche Heilung, aber eben vor allem und auch die Neugeburt. Das Ganzwerden. Kann ich sicher und aufrecht vor Gott stehen und das in der Gewissheit, meine Sünden sind mir vergeben. Und hier, glaube ich, rammt Jakobus auch seinen Pfosten ein. Und jetzt spricht er auch nicht mehr nur von den Kranken, nicht mehr nur von den Fröhlichen, nicht mehr nur von den Traurigen, sondern er spricht alle Anwesenden an. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Nein, das Gebet des Glaubens setzt hier keine sündlose Runde voraus, die zusammenkommt. Sondern echtes Vertrauen in Gott. Eine Heilung ohne eine Heilung der Persönlichkeit ist keine abgeschlossene Heilung. Und ich kann noch so gesund aussehen und ich kann es doch nicht sein. Und ich kann Zeug mit mir rumtragen, das nicht nach außen sichtbar wird. Und ich kann noch so eingeschränkt sein und doch gesund. Und wenn Jakobus hier kraftvoll den Gedanken abschließend formuliert, viel vermag die Fürbitte eines Gerechten, wenn sie inständig vorgebracht wird, dann ist das ein starker Aufruf an uns. Und diese Formulierung wehrt sich gegen vier Dinge. Die Fürbitte eines Gerechten. Gerechte sind nicht Selbstgerechte. Sondern es sind Menschen, die ganz vor ihrem Retter stehen können. Die ihre Sünden vor Gott bekennen. Keine perfekten Heiligen, sondern unfertige Menschen, die darum wissen. Und die sich in ihrer vollkommenen Abhängigkeit von ihrem Erlöser wissen. Auch gerade dann, wenn es darum geht, hier an dieser Stelle für Heilung zu beten. Gerecht sind wir nicht aus uns, sondern gerecht sind wir immer nur in ihm. Zweitens, Fürbitte vermag viel. Fürbitte vermag viel. Das ist doch mal ein Empowerment, oder? In die bange Frage hinein, was kann ich schon? Ich als Nicht-Überflieger-Christ, wenn ich bete, kann ich da nicht jemand anderen lassen? Und da spricht Jakobus eine sehr ernsthafte Ermutigung hinein, mach das, denn es vermag viel, wenn du als Gerechter vor deinen Gott trittst. Wenn du weißt, dass du es nicht aus dir raus kannst, sondern dass du ihn brauchst. Wenn du weißt, dass du nicht aus dir raus gerecht bist, sondern es aus ihm bist. Drittens, es vermag viel. Und es sei hier nur am Rande erwähnt. Viel ist eine ganz klare Marschrichtung an dieser Stelle. Mach das. Raff dich auf, trau dich. Bete. Lass es nicht liegen. Verzag nicht. Und es ist gleichzeitig eine klare Einschränkung da, wo sie nötig ist. Gott ist kein Automat. Und Fürbitte ist kein Befehl. Gott bleibt uns unverfügbar. Und sogar Jesus macht diesen Kontext auf, wenn er in Johannes 5,19 sagt, der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern er kann tun, sondern was der Vater tut, das tut auch der Sohn. Dann wird deutlich, in welchem Kontext wir uns bewegen und warum Jesus uns lehrt zu beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, da geschieht der eh, so auch auf Erden. Unsere Hälfte ist nicht darum zu beten, dass im Himmel Gottes Wille geschieht. Unsere Hälfte ist die, so auch auf Erden, Hälfte. Und doch wird Jakobus nicht müde zu betonen, betet, betet, bittet um Heilung, denn die Fürbitte eines Gerechten kann viel. Wenn sie inständig vorgebracht wird. Und inständig ist hier keine Formulierung, die die Fürbitte an einen gewissen Stil binden würde. Zum Beispiel nur über 22 Minuten. Oder nur unter Tränen, ja, ich weiß es nicht. Oder, ich weiß nicht, nur in dieser Formulierung, nur in jener Formulierung. Nein, das ist ein Spiegel an unser Gebet. Das Einzige, was es vielleicht sagt, ist nicht einfach nur zwischen Tür und Angel, damit es mal gesagt ist. Das offensichtlich nicht. Viel vermag die Fürbitte eines Gerechten, wenn sie inständig vorgebracht wird. Vielleicht liegt manchmal unsere größte Gefahr darin, unsere Möglichkeiten zu unterschätzen. Ich möchte hier schließen. Und nochmal Jakobus und seine Motivation zum Thema Heilung und Heilwerden sprechen lassen. Werde heil. Ist jemand unter euch krank, so rufe er die Ältesten in der Gemeinde zu sich. Die sollen ihn im Namen des Herrn mit Öl salben und über ihn beten. Und das Gebet des Glaubens wird den Ermatteten retten oder aufrichten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, es wird ihm vergeben werden. Bekennt also die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag die Fürbitte eines Gerechten, wenn sie inständig vorgebracht wird. Amen.